Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Folge unseres Podcasts. Heute möchte ich euch nämlich eine Methode vorstellen. Eine Methode, mit der ihr alle Themen in eurem Familienleben angehen könnt. Ganz egal, ob es die Papa-Ablehnung, das Kita-Nein, Gefühlsstürme oder ist. Vorneweg eine Erklärung für alle neuen Gesichter und Ohren hier. Ich bin Kati, ich bin Sozialarbeiterin, Elternberaterin, Fachkraft für Kinder mit Förderbedarf, Fachkraft für neurobiologische Grundsätze. Ich bin Antigewalttrainerin, Deeskalationstrainerin, Erlebnispädagogin und viele andere Ausbildungen, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Und vor allen Dingen habe ich 18 Jahre Erfahrung in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Ich habe in der Praxis gearbeitet, vor Ort, mit Hunderten und Tausenden von Kindern. Ich habe aber auch ganz große Jugendhilfe- und Familienträger geleitet, von sehr großen Wohlfahrtsverbänden, bis ich mich irgendwann selbstständig gemacht habe und diese Firma hier gegründet habe. Mein ganzer Stolz, die Familienrevolution. Mein Team besteht aus vielen Festangestellten und auch aus einigen freien Mitarbeiterinnen, die ganz unterschiedliche Professionen haben. PsychologInnen, PsychiaterInnen, Focusing-BegleiterInnen, ErzieherInnen, Kita-Leitungen, Kindercoaches, ErgotherapeutInnen und was nicht noch alles. Sorry Leute, wenn ich die nicht alle auf dem Schirm habe. So, und mit diesem großartigen, genialen Team zusammen kommen natürlich unfassbar viele Jahre der Erfahrung sozusagen in einen Topf. Und wir haben uns mal zusammengesetzt und überlegt, was macht eigentlich unsere Arbeit aus? Warum sind wir so erfolgreich? Wer das nicht auf dem Schirm hat, wir betreiben schon seit einiger Zeit unser großes Online-Programm, die Elternreise, schon seit einigen Jahren. Das ist ein Programm für Eltern, die wir 6 Monate begleiten. Wir unterstützen sie, mit ihren Kindern weniger zu schimpfen, weniger zu motzen, weniger zu schreien, wieder ein Team zu werden mit ihren Kindern, sie zu verstehen, die Machtkämpfe zu beenden und sich selbst auch wieder besser zu fühlen in dieser Rolle als Elternteil und ein leichteres Familienleben zu haben. Und damit sind wir verdammt erfolgreich. Und die Frage ist, warum eigentlich? Wir haben dann mal alle unsere Methodiken, die wir da nutzen, in eine große Methode gepackt. Und die nennen wir den Bindu-Kompass. Ihr könnt hier unten drunter auch mal schauen, in den Shownotes ist eine Grafik vom Bindu-Kompass. Vielleicht hilft euch das nochmal, denn ich weiß, es mag etwas verrückt klingen, aber wir werden euch heute einfach erzählen, was unsere Methode ist. Das würden wahrscheinlich die wenigsten tun, denn im Prinzip gebe ich damit die Basics meiner Firma raus. Aber ihr werdet sehen, dass das eigentlich kein Hexenwerk ist. Und ich möchte euch heute motivieren, diese Themen wirklich in eurer Familie anzugehen. Wahrscheinlich wird das ein bisschen länger, mal gucken. Ich habe nicht so ein genaues Skript. Ich werde euch das jetzt hier also vorstellen. Stück für Stück. Der Bindu-Kompass besteht nämlich aus 5 Schritten. Und der erste ist B, wie Bedürfnisse erkennen. Der erste Schritt beginnt immer damit, euer Kind zu verstehen. Du hast ein Problem, eine Herausforderung in deinem Alltag. Beispielsweise möchte dein Kind nicht wickeln, dein Kind möchte nicht ins Auto einsteigen, dein Kind möchte morgens nicht in die Kita, hat Wutanfälle nach der Kita, whatever, völlig egal was. Dann gilt es immer, erstmal dahinter zu schauen, warum tut dein Kind das? Was passiert im Gehirn deines Kindes? Denn ganz oft sind es auch biochemische Prozesse, Neurotransmitter. Das hat ja ganz viel auch mit der Gehirnreife zu tun. Und die wesentliche Frage ist, welches Bedürfnis ist unerfüllt? Das kann Autonomie sein, Leichtigkeit, Sicherheit, Orientierung, Regulation. Es gibt so viele verschiedene Bedürfnisse. Und im ersten Schritt schauen wir hin, welches davon ist es. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Wenn dein Kind sich nicht wickeln lassen möchte, dann ist es sehr, sehr häufig eine Frage von Autonomie. Wenn dein Kind nicht in die Kita möchte, ist es ganz, ganz oft eine Frage von Sicherheit. Wenn dein Kind nach der Kita nach Hause kommt und ganz schlimme Wutanfälle hat, schlimme Aggressionen, dann ist es häufig ein Thema von Regulation. Wenn dein Kind permanent nach Süßigkeiten fragt, kann das auch ein Fall von Regulation sein. Wenn dein Kind auf sein Geschwisterchen losgeht, ist es vielleicht das Bedürfnis der Sicherheit, weil es aus der Geschwisterkrise kommt. Ja, und so könnte ich diese Liste jetzt ellenlang fortführen. Das ist natürlich sehr individuell und meistens ist es auch nicht ein einziges Bedürfnis, sondern ein Konglomerat aus verschiedenen.
Ich versuche das jetzt hier nur als Beispiel zu vereinfachen. Also Schritt 1, Kinder verstehen, Bedürfnisse erkennen. B wie Bindu. Ihr versteht also, worauf ich hinaus will. Und der zweite Schritt ist, diese Bedürfnisse zu integrieren und zu erfüllen. I wie das I, was als nächstes kommt. Was meint das? Erfüllen würde bedeuten, dass ich in dem Moment das Bedürfnis, was ich jetzt herausgefunden habe, erfülle. Also, das Kind möchte nicht wickeln. Das bekommt dann Autonomie, indem es zum Beispiel entscheiden darf, wo oder wann oder mit welcher Windel es gewickelt wird oder was ihr eben gerade zur Verfügung stellen könnt. Oder beim Zähneputzen, dass ihr vielleicht verschiedene Zahnbürsten zur Auswahl habt. Oder beim Kita-Nein, dass ich Sicherheit gebe, indem ich über einen Wochenplan mit dem Kind den Tagesablauf bespreche oder solche Sachen. Also, ich kann in der Situation das Bedürfnis erfüllen. Und das ist sozusagen der zweite Schritt. Ganz oft funktioniert das aber nicht. Warum nicht? Und da kommen wir, wie ich finde, zu einem Schlüssel, deswegen ist es der zweite Schritt, in der Begleitung und Erziehung von Kindern. Ich nenne euch jetzt mal ein Beispiel, das nenne ich häufig in der Elternreise, und zwar ein Auto. Ich weiß gar nicht, warum ich immer Autometaphern bringe, weil eigentlich habe ich es gar nicht so mit Autos. Naja, euer Auto hat einen Tank, das muss getankt werden. Wir gehen jetzt mal von einem Diesel oder einem Benziner aus. Und es gibt ja jetzt mehrere Möglichkeiten. Ihr seid vielleicht so wie ich, dann denkt ihr nicht so wahnsinnig viel über Autos nach. Weil euch euer Auto nicht so wichtig ist, weil ihr vielleicht nicht so viel Auto fahrt. Und dann kommt es vor, dass ihr seht, oh ja, der Tank ist ja fast leer. Und ihr denkt, gut, kann ich ja morgen machen. Vielleicht auf dem Weg zum Einkaufen. Aber natürlich vergesst ihr das, also ich tue das zumindest, weil ich 1000 andere Sachen im Kopf habe. Dann steige ich wieder in mein Auto und denke, jetzt wird's aber langsam eng, ja. Reicht aber noch, wenn ich das morgen mache, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit. Naja, natürlich vergesse ich das wieder. Und dann ist Tag X. Ich sitze mit meinem Kind im Auto, will zum Kinderarzt. Eh schon stressige Situation, weil, ne, Bedürfnisse und so. Und das rote Leuchten ist schon sehr, sehr dunkelrot. Also ich habe so ein altes Auto, wo man jetzt nicht die Kilometerzahl sieht, die das Auto noch fahren kann, sondern so eine schnöde alte Tankanzeige, die rot leuchtet. Ganz easy. Ja. Und ehrlich, ich fange dann an zu schwitzen. Ich krieg Stress, weil ich mir denke, ausgerechnet jetzt muss ich eine weite Strecke fahren, über die Autobahn, mit dem Kind, jetzt habe ich nicht getankt. Wer weiß, wie lange das Ding noch reicht. Ja. Was mache ich denn jetzt? Ich habe also Stress. Ich muss noch einen extra Stopp auf dem Weg zum Kinderarzt einlegen. Muss erstmal am Handy gucken, wo noch eine Tankstelle ist. Muss mir Mühe machen. Muss da hinfahren. Das Kind meckert im Auto. Und dann komme ich auch noch zu spät zum Kinderarzt. Was ist also passiert? Ich habe das mit dem Tanken nicht vernünftig eingeplant. Stattdessen habe ich gewartet, bis der Tank komplett leer war und habe dann so viel Mühe aufbringen müssen, die eigentlich, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, nicht nötig gewesen wäre. Ich hätte das ja schön in Ruhe auf dem Weg machen können, wenn ich sowieso vorbeigefahren wäre, wo ich Zeit gehabt hätte, ohne brüllendes Kind im Auto, was keine Lust hat, im Auto zu warten, als ich bezahlen gegangen bin. Ich wäre nicht zu spät zum Arzt gekommen. Also ja, ich würde sagen, dadurch, dass ich das mit dem Tanken aufgeschoben habe, hatte ich viel, 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 viel mehr Aufwand, als wenn ich es gleich gemacht hätte. Und genau so ist das mit den Bedürfnissen. Euer Kind möchte keine Zähne putzen. Riesendrama abends im Bad. Das kennen wahrscheinlich viele von euch. War bei uns früher auch so. Dann kann ich natürlich in dem Moment Autonomie, Sicherheit, Leichtigkeit, Bindung geben. Aber das ist eben wie mit dem Tanken. Ihr seid dann schon da, wo es rot leuchtet. Das Kind im Auto brüllt und ihr Zeitdruck habt. Großer, großer Aufwand. Viel cleverer wäre es gewesen, wenn ihr all diese Bedürfnisse schon 3, 4, 5, 10, 12 Stunden vorher erfüllt hättet. Also, dass ihr euren gesamten Tag im Blick habt, wie ihr Bedürfnisse von Kindern erfüllt. Wo kann ich Autonomie einbauen? Und zwar im Optimalfall da, wo es leicht für mich ist. Nicht da, wo ich unter Druck im Bad stehe. Das Kind soll ins Bett, ich will Feierabend haben, das Kind brüllt, alle sind müde. Ja, also ungefähr die Situation, die am ganzen Tag am allerschlechtesten ist, wählen wir aus. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Es gäbe ja ganz viele andere Situationen, wo es viel leichter ist, Autonomie zu geben. Sagen wir mal zum Beispiel, morgens beim Aufstehen die Klamotten auszuwählen, den Weg zur Kita zu entscheiden, das Lied im Auto zu bestimmen, das Essen mit auszusuchen. Was auch immer für das Alter eures Kindes angemessen ist. Das sind Dinge, die kosten euch keine Kraft. Die macht ihr einfach so nebenbei. So wie tanken auf dem Weg zum Einkaufen. Gleiches gilt für die anderen Bedürfnisse. Leichtigkeit, Bindung, Sicherheit. Kann ich den ganzen Tag erfüllen. dann sind die Tanks meines Kindes voll. Und wenn ich dann in die schwierige Situation komme, also die Autofahrt zum Kinderarzt mit dem brüllenden Kind, dann muss ich nicht noch zur Tankstelle. Oder eben der Moment, wo ich Zähne putze, da muss ich nicht noch alle Bedürfnisse erfüllen, weil die sind schon vorher erfüllt. Ich kann mich also voll auf das konzentrieren, was ich gerade eigentlich machen will. Ich hoffe, durch diese Metapher wird ein bisschen klarer, wo der Unterschied zwischen Erfüllen und Integrieren ist. Erfüllen passiert in dem Moment, integrieren heißt, es wirklich schon vorher in den ganzen Tagesablauf integriert zu haben. Das war das I für Integrieren in Bindu. Jetzt kommt das N. N für Nein sagen und Grenzen setzen. Viele Menschen denken ja, wenn wir bedürfnisorientiert Kinder erziehen, dann dürften diese Kinder alles. Dem ist aber nicht so. Wir orientieren uns an Bedürfnissen und Bindung, nicht an Wünschen. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, wenn euer Kind morgens zum Beispiel nicht in die Kita möchte, dann heißt bedürfnisorientiert nicht, sondern ja gut, Schatz, dann bleibst du halt zu Hause, ich kündige meine Arbeit, wir richten alles nach dir ein. Also das wäre nicht bedürfnisorientiert. Ihr habt ja auch Bedürfnisse. Natürlich dürft ihr da eine Grenze setzen. Natürlich dürft ihr sagen, Kita steht heute an. Aber, was wir eben schon gesagt haben, ihr orientiert euch an den Bedürfnissen und schaut, was euer Kind braucht, damit es da gut ankommen kann. Es gibt aber jeden Tag eine Menge Situationen, in denen wir Nein sagen müssen oder wollen. Das sind einmal natürlich alle gefährlichen Situationen. Das Kind rennt auf die Straße oder so. Da ist ja klar, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Und dann gibt's diese Situation, über die wir sprechen müssen. Wenn ich zum Beispiel am Sonntag zu Ende frühstücken möchte und mein Kind, also der ist so ein 2-Minuten-Frühstücker, der beißt in sein Brötchen, kaut 3 Mal und dann ist er fertig. Und dann will der spielen. Mit Mama. Jetzt. Sofort. Dringlich. Wir frühstücken ja sowieso sehr früh. Ich habe ja ein Kind, was sehr, sehr früh aufsteht. Aber um 6.30 Uhr habe ich da nicht so viel Bock drauf. Ich will da in Ruhe sitzen. Ich will mein Brötchen essen. Ich will meinen Kaffee trinken. Und wenn mein Kind dann meint, wir müssten jetzt spielen, dann ist das der Moment, in dem ich Nein sage und eine Grenze setze. Warum? Weil es meine persönliche Grenze ist. Ich kann das in dem Moment nicht. Und ich will das in dem Moment auch nicht. Und da ist schon der Knackpunkt. Unsere Methode lebt immer davon, dass ihr persönliche Grenzen setzt. Also wir sagen nicht, nein, es gibt kein rosa Pullover, weil das macht man nicht so. Nein, du gehst nicht ohne Jacke raus, weil das macht man so. Nein, wir essen alle zusammen zum Abendbrot, weil das macht man so. Nein, es gibt kein Eis vor dem Frühstück, weil das macht man so. Sondern ihr setzt Grenzen da, wo sie eure persönliche Grenze sind. Oder eben, wo sie zum Schutz des Kindes sind. Nehmen wir also mal das Beispiel mit dem Eis vor dem Frühstück. Das kann ja eben beides sein. Es kann sein, dass ihr Nein sagt, weil ihr einfach irgendwo mal gelernt habt, naja, das geht doch halt nicht, ne? Die Kinder können doch nicht Zucker schon zum Frühstück essen. Dann dürftet ihr euch hinterfragen. Ich meine mal ernsthaft, den Kalorien und dem Zucker, dem ist das scheißegal und dem Körper auch, ob das jetzt morgens reinkommt oder abends. Die haben keine Uhr. Ist also im Prinzip egal. Hinterfragen wir also, stellen fest, keine persönliche Grenze. Aber vielleicht habt ihr ein Kind wie meins, was zum Beispiel nach einem Eis dann nicht mehr frühstücken würde. Das haben ich ausprobiert, hab das Eis zugelassen, festgestellt, tut meinem Kind nicht gut. Blutzuckerspiegel ist spätestens eine Stunde später im Keller, motzige Stimmung, Kind überdreht, ganzer Tag im Eimer. Das heißt, scheiß Sonntag wegen dem Eis. Also natürlich erlaube ich das nicht. Ich sage Nein und zwar mit einem guten Grund und es gibt kein Eis vor dem Frühstück. Und ich finde dann eine andere Möglichkeit. Schaue dahinter, welches Bedürfnis steckt dahinter. Warum will das Kind denn jetzt das Eis? Denn das Eis ist ein Wunsch. Welches Bedürfnis könnte es sein? Dann setze ich die Grenze zum Schutz des Kindes. Zum Schutz von mir selber, für meine persönlichen Grenzen. Und ihr merkt schon, das ist jetzt nichts, was eindeutig ist. Das ist auch nichts, was für jedes Kind oder jede Familie gleich ist. Grenzen sind höchst individuell. Grenzen können auch finanzielle Dinge sein. Ob ich ein Spielzeug kaufe oder nicht. Körperliche Grenzen. Ich kann zum Beispiel nicht hinter dem Fahrrad meines Kindes herrennen, weil ich ein kaputtes Knie habe. Er möchte das aber immer gerne. So, dass ich ihn anschubse und dann so ein Stück mitlaufe. Ich kann das aber nicht. So, und da muss ich dann eine Grenze setzen, um auf meinen Körper aufzupassen. Es gibt also sehr viele verschiedene individuelle Grenzen. Und die Aufgabe von uns Eltern ist es, in diesem Fall, jetzt in der Elternreise dann mit unserer Begleitung, rauszufinden, welches sind die Grenzen, die mein Kind braucht, die ich brauche und was sind Grenzen, die ich vielleicht vorher einfach so willkürlich gesetzt habe aufgrund von Glaubenssätzen. Und das zu unterscheiden, kann unfassbar viel ändern im Leben von Kindern. Denn, aufgepasst, Kinder spüren den Unterschied. Natürlich kann ich eine persönliche Grenze sehr gut begründen, sehr gut argumentieren und vertreten. Während ich bei einer willkürlichen, aus Glaubenssätzen bestehenden Grenze ganz, ganz schnell ins Schwimmen komme. Warum denn kein Eis? Ja, weil, weiß ich auch nicht. Ja, und diesen Unterschied, den spüren Sie. Nicht nur in der Kommunikation, sondern durch unser komplettes Verhalten. Und je älter Sie werden, desto besser verstehen Sie das. Kinder merken auch, wenn Mama oder Papa ihnen immer wieder entgegenkommen. Wenn sie sagen, ja, das ist möglich, ja, hier gucke ich auf dich, ja, ich sehe dein Bedürfnis. Und wenn dann der Moment kommt, wo sie sagen, nein, stopp, das geht jetzt nicht, dann können Kinder sich viel besser an das Nein und die Grenze halten, weil sie ja sonst in ihrem Leben immer wieder erlebt haben, B und I, Bedürfnisse verstehen und integrieren, wie Eltern sich auf sie eingelassen haben, wie Eltern ihre Bedürfnisse erfüllt haben. Also das Zusammenspiel aus diesen Dingen ist unglaublich wichtig. Wenn ich mein Kind versuche zu verstehen, und dabei geht es nicht um Perfektion, wenn ich versuche, die Bedürfnisse zu erfüllen, auch da kein Anspruch an Perfektion, dann kann mein Kind die Grenzen, die ich setze, viel besser annehmen, weil es diesen Unterschied spürt. So, jetzt habt ihr also vielleicht eine Grenze gesetzt, habt das Eis nicht erlaubt. Und es kann dann sein, dass euer Kind das gut akzeptieren kann. Vielleicht, weil es diesen Unterschied, den ich gerade benannt habe, gut spürt. Vielleicht, weil es schon älter ist. Vielleicht, weil es schon geübt ist darin. Vielleicht, weil es ein regulationsstarkes Kind ist. Vielleicht aber auch nicht. Weil es noch so jung ist, eher ein gefühlsstarkes Kind ist, weil es heute einen scheiß Tag hat, whatever. Euer Kind hat dann nach dem Setzen der Grenze ganz große Gefühle. Ihr habt vielleicht das Tablet ausgemacht, euer Kind hat einen Wutanfall. Es könnten aber auch andere große Gefühle sein, ne? Angst oder Trauer. Oder Unsicherheit. Ihr fahrt vielleicht das erste Mal zum Kinderturnen und das Kind versteckt sich permanent hinter euch und hat ganz große Angst. Ja, also große Gefühle können unterschiedliche Dinge sein, natürlich. Am Anfang sind es noch sehr große Themen, Angst, Trauer, Freude, Wut. Und je älter die Kinder werden, desto mehr kommen dann hinzu. Zum Beispiel auch das Schamgefühl. Also, wir sind schon beim nächsten Punkt. B, I und N haben wir geklärt. Bedürfnisse erkennen, integrieren und Nein sagen. Jetzt kommen wir zum D. Das D steht für Dasein und Gefühle begleiten. Und wir haben ganz bewusst Dasein geschrieben. Weil ganz oft der Eindruck entsteht, dass man, um Gefühle zu begleiten, so einen perfekten Ablauf folgen muss. Dass alles ganz super richtig hinkriegen muss. Und wir glauben, dass dem gar nicht so ist. Es geht vor allen Dingen einfach erstmal darum, dass wir für unsere Kinder da sind. Denn wenn wir das Gegenteil davon machen, wenn wir sie bestrafen, beschämen, ignorieren, aufs Zimmer schicken, hat das negative Auswirkungen. Da will ich jetzt heute nicht ganz drauf eingehen. Ich glaube sogar, ich habe da schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Ich halte einfach mal kurz fest, dass das wissenschaftlich absoluter Konsens ist. Bestrafen, Angst auslösen, erpressen hat langfristig ganz, ganz schlimme Folgen für eure Kinder. Für ihre Gehirnentwicklung, ihre Emotionsentwicklung, für eure Bindung, fürs Vertrauen, fürs Selbstwertgefühl. Auf allen Ebenen sind Strafen schwierig. Das wollen wir also nicht. Wir wollen Kinder in ihren Gefühlen begleiten. Und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass unsere Kinder das Gefühl haben, in einem Gefühlsausbruch, ich bin nicht alleine. Diese Gefühle machen Mama oder Papa keine Angst. Ich hab die gerade und der oder die sitzt da neben mir oder ist in meiner Nähe und es scheint sie gar nicht aus der Bahn zu werfen. Dann erlebt das Kind nämlich, okay, also so dramatisch sind diese Gefühle vielleicht jetzt auch gar nicht. Kann ja nicht so schlimm sein. Die sind für mich da, die helfen mir, sie unterstützen mich. Und das ist genau das, was bei eurem Kind ankommen muss. Denn diese großen Gefühle machen Angst, egal welches Gefühl es ist. Sie können noch nicht benannt werden. Mit 2, 3 oder 4 weiß euer Kind noch nicht, was Wut ist. Es kann das noch nicht in Worte fassen. Es hat auch noch gar keine Strategien, damit umzugehen. Und das ist euer Job. Erstmal nur da sein und im zweiten Schritt verbalisieren, dass das Kind nach und nach lernt, das ist Wut, das ist Sicherheit, das ist Angst. Und dann im letzten Schritt Handlungsstrategien an die Hand zu geben. Was kann das Kind Stück für Stück, Monat für Monat, Jahr für Jahr lernen? So gehe ich damit um, wenn ich Angst habe. So kann ich mit meiner Wut umgehen. Ja, wie bringt man das Kindern bei? In der Elternreise gehen wir immer von mehreren Varianten aus. Einmal vom Vorbild sein. Also, wie gehst du als Elternteil mit deiner eigenen Wut um? Viele können das ja gar nicht, weil uns das als Kinder eben keiner beigebracht hat. Wut runterzuschlucken ist keine Vorbildfunktion, sondern sie gesund auszuleben oder mit Angst umzugehen. Ja, wenn ihr das immer in euch reinfresst und irgendwann explodiert, ist das keine gesunde Vorbildfunktion. Und dann natürlich auch ganz konkrete Dinge an die Hand zu geben. Und ich rede da jetzt nicht von bitte Box in ein Kissen. Also sorry, ey, aber das ist echt so ein Insta-3-Tipp-Style. Das machen wir hier bei uns in der Familienrevolution nicht. Nicht jetzt, dass das komplett verkehrt wäre, aber das ist halt wirklich sehr kurz gegriffen. Und die meisten von euch werden das auch merken, dass das nicht funktioniert. Also wir geben richtige Regulationshilfen an die Hand. Übungen, Atemübungen, Körperübungen, alles, was man irgendwie rund um dieses Thema machen kann. Und so lernen Kinder dann nach und nach, ihre Gefühle verstehen, kennenlernen und damit umzugehen. Und ihr als Eltern fühlt euch sicher darin, mit den Gefühlsstürmen umzugehen. Auch im Supermarkt, auch in der Kita-Garderobe. Ja, das ist nichts Schlimmes, Gefühle sind voll okay. Das Problem ist eigentlich nur, dass ihr solche Angst vor diesen Gefühlsstürmen habt. Und die werdet ihr los, wenn ihr wisst, wie es geht. Und da kommt die perfekte Überleitung zum letzten Punkt. Die Methode heißt ja Bin du, da fehlt also noch ein U. Und zwar für Umgang mit deinen Emotionen. Denn in dem Moment, wo dein Kind starke Emotionen hat, wo dein Kind dich herausfordert, wo dein Kind das Wickeln verweigert, das Zähneputzen nicht ins Auto einsteigen will, wo es dich beschimpft, beleidigt, haut oder beißt, da kommen ja deine Emotionen hoch. Und ich habe es eben schon erwähnt, die meisten von uns haben nicht gelernt, mit ihren Gefühlen umzugehen. Uns wurde als Kinder gesagt, stell dich nicht so an, geh auf dein Zimmer, beruhig dich erstmal. Und das müssen wir leider wieder hart lernen. Ich hoffe sehr, dass wir in 20, 25, 30 Jahren das nicht mehr machen müssen hier. Dass wir das U quasi einfach weglassen können, weil die nächste Generation, die nachkommt, unsere Kinder, die haben dann schon gelernt, mit ihren Gefühlen umzugehen. Und die werden das nicht mehr brauchen. Ich merke gerade, dann kann ich quasi einen großen Teil meiner Firma wegschmeißen. Soll ich mir vielleicht schon mal was Neues überlegen? Also, ein großer Teil in all unseren Programmen ist immer der Umgang mit den eigenen Emotionen. Zu lernen, welche Gefühle habe ich eigentlich? Wie kann ich die gesund ausleben? Wie mache ich das, wenn mein Kind dabei ist? Wie kann ich mich regulieren? Wie kann ich das machen mit viel Zeit und mit wenig Zeit? Und so können wir dann jedem Thema begegnen. Also mein Kind will morgens nicht in die Kita. Was löst es bei mir aus? Ein schlechtes Gewissen. Weil ich schicke mein Kind ja trotzdem dahin. Das Kind wird vielleicht schreiend von meinem Arm auf den Arm der Erzieherin übergeben. Was löst das in mir aus? Ich sitze im Auto und habe ein scheiß schlechtes Gewissen. Mein Kind hat heute alles verweigert und ich habe es dann vielleicht angebrüllt. Ich liege abends im Bett und habe ein schlechtes Gewissen. Und damit umzugehen, ist ein großer Schlüssel. Und jetzt merkt ihr wahrscheinlich was. Das hängt alles zusammen. Jede Situation mit Kindern können wir mit diesen 5 Schritten begegnen. Aber es braucht auch alle 5. Keiner von denen funktioniert alleine. Ich kann zum Beispiel bei dem Kita-Nein sagen, ich lerne einfach mit meinem schlechten Gewissen umzugehen. Ich mache nur Umgang mit meinen Gefühlen. Irgendwann ist mir das einfach vielleicht scheißegal, dass mein Kind nicht in die Kita will. Aber das wird nicht funktionieren. Weil je mehr euch das egal ist, desto mehr wird euer Kind das einfordern, desto vehementer wird euer Kind darauf pochen, weil es sich nicht verstanden fühlt, weil seine Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Es wird immer und immer mehr Druck machen, damit ihr irgendwann Schritt 1 angeht. Und nicht nur Schritt 5. Oder wenn ihr Dasein und Gefühle begleiten nicht raus habt, wenn ihr Angst vor den Gefühlen habt, dann sagt ihr vielleicht ständig, ja, zum dritten Eis, ja, dann bleiben wir noch auf dem Spielplatz, obwohl ich eigentlich keinen Bock habe und keine Zeit, ja, dann kaufe ich das Spielzeug im Supermarkt, obwohl ich es mir eigentlich gar nicht leisten kann. Also ihr sagt ja und könnt Schritt 3 Nein sagen und Grenzen setzen nicht machen, weil ihr Angst vor den Gefühlen habt. Versteht ihr? Alle diese Punkte hängen zusammen. Und das ist auch genau der Grund im Übrigen, warum wir keine Einzelberatung in der Familienrevolution anbieten. Zu mir kommen jeden Tag Menschen, die fragen, kann ich nicht eine Stunde bei dir buchen? Ich habe da so ein Problem. Ja, ich verstehe das. Aber ich kann euch in dieser Stunde eine Menge Tipps geben. Ich meine, ich habe die Verantwortung für hunderte Kinder gehabt, jahrelang. Natürlich kenne ich irgendwie jede einzelne Situation und habe ganz viele Ideen, was funktionieren könnte. Meistens funktionieren die auch. Aber was ist denn morgen? Morgen geht euer Kind vielleicht in die Kita, fängt dann aber an, euch zu sagen, doofe Mama. Und übermorgen spuckt's vielleicht das Essen vom Tisch. Und was dann? Dann weißt du nicht, wie es geht. Ja, das ist einfach zu kurz gegriffen, wenn Leute euch vermitteln, sie könnten mit ein paar Tipps euer Familienleben verändern. Ich muss euch leider mitteilen, so geht das nicht. Es ist harte Arbeit. Und harte Arbeit meint, man muss sich mal selber hinterfragen. Man muss diese Schritte lernen. Und dann hat man es raus, und zwar für immer. Ist wie mit dem Autofahren. Dann könnt ihr jede Situation, egal ob es die Einschulung ist, die Pubertät, den Schnuller abgeben, was auch immer bei euch ansteht, ihr könnt jedes Problem mit diesen Schritten lösen. Immer und immer und immer wieder. Ihr müsst nur einmal die Basics schaffen und das ist eben der Punkt. Und ja, wenig überraschend, genau das ist das, was wir in der Elternreise machen. Diese Methode wenden wir in der Elternreise an. Das komplette Online-Programm ist darauf aufgebaut, auf diesen 5 Schritten. Sehr erfolgreich. Wir sind ja sehr in engem Kontakt mit unseren Familien. Wir schauen, welche Situationen sie verändern. Wir sehen ihre Beobachtungsbögen, die sie über ihre Kinder ausfüllen. Wir sehen es an den Gesprächen, die wir mit ihnen führen. Wir sehen es täglich an ihren Fragen. Sie können uns täglich Fragen stellen und ich beantworte die und lese die. Und ich sehe, was für Erfolge sie haben. Wie sie Situationen plötzlich ganz anders ohne Machtkämpfe lösen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch Lust hast, mitzumachen. Wenn du mal mit uns schauen möchtest, hey, was liegt denn hinter dem Verhalten meines Kindes? Wenn du lernen möchtest, liebevolle Grenzen zu setzen, statt ständig nervige Machtkämpfe zu haben. Wenn du Menschen wie mich und mein Team an deiner Seite möchtest, wir nehmen dich an die Hand und mit dieser Methode bringen wir dich dazu, deine Familie zu verändern. Ich leg dir den Link hier unten rein und wenn die Elternreise das nächste Mal stattfindet, dann nutzt deine Chance. Und wenn du Fragen hast zur Methode, schreib uns gerne jederzeit eine E-Mail. Die Mailadresse findest du auch da unten drunter. Ich hoffe, du hast heute was mitgenommen für deinen Alltag und freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.